Ja, liebe Geschwister, mir liegt es auf dem Herzen, heute Morgen ein Wort aus dem ersten Petrusbrief mit uns zu betrachten, das mich immer wieder auch beschäftigt und ermutigt und angesprochen hat. Prüfungen, die unser himmlischer Vater uns in unserem geistlichen Leben hineinverordnet und was für Absichten er damit hat. Vielleicht lesen wir mal 1. Petrus 1 ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe. Bei der Offenbarung Jesu Christi, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Soweit das Wort Gottes. Und ich finde es so schön, dass dieses Wort über Prüfungen anfängt mit einem Lobpreis zu Gott, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Wenn wir geprüft werden, dann ist die Grundlage unsere herrliche Beziehung zu dem großen, ewigen Schöpfergott, dass das Blut Jesu Christi, die Frieden mit Gott haben, die Zugang zu Gott haben, die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben, durch Christus und in Christus, das ist die Grundlage. Also wenn Gott Schwierigkeiten, Krisen, Leiden, Probleme sendet, dann ist es nicht so, dass es daher käme, dass Gott über uns zornig ist, dass Gott gegen uns ist, dass das irgendwo ausdrückt, dass wir Gott zum Feind hätten. Sondern diese Prüfungen sind eigentlich in einer besonderen Weise gedacht für die geliebten Kinder. Und sie sind auch letztlich ein Stück Ausdruck dessen, dass wir in solch einer Kindesbeziehung leben. Gott macht sich nicht die Mühe, die Ungläubigen und Gottlosen zu läutern und an ihnen in dieser Form zu wirken, denn sie haben ja gar keine Beziehung zu ihm und das wäre nicht sinnvoll. Ja? Gott schickt Leiden auch den Ungläubigen manchmal, damit sie ihn suchen und zum Glauben kommen. Das ist noch eine andere Sache. Aber diese Art von Läuterungsprüfung, die gelten nur den geliebten Kindern. Denen, die durch die große Barmherzigkeit Gottes von Neuem gezeugt wurden. Und das ist ja das Wunderbare, wir haben das alle nicht verdient. Es gibt nichts in uns, das Gott hätte bewegen können, uns zu seinen Kindern zu machen. Ja? Nicht, dass wir da irgendeinen Verdienst hätten, dass wir vielleicht frömmer und besser wären als andere Menschen, sondern letztlich ist es allein das unergründliche Erbarmen Gottes. Und diese Barmherzigkeit trägt uns auch, wenn wir in Prüfung sind, wenn wir in Leiden sind. Und der Apostel Petrus und der Geist Gottes stellen uns, bevor er sich auf diese Leiden näher einlässt, diese Prüfungen, zunächst einmal das unvergängliche und unbefleckte und unverweltliche Erbe in den Himmeln vor Augen. Wenn wir geprüft werden, wenn wir in Nöte kommen, dann betrifft es immer nur unser irdisches Leben enthoben. Ja, und das soll uns auch diese Perspektive deutlich machen. Der Apostel Paulus kann das im 2. Korintherbrief einmal auch so ausdrücken. Und er hatte ja viele Bedrängnisse und Prüfungen zu bestehen. 2. Korinther 4, Vers 16 lesen wir, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also alle unsere Anfechtungen und Nöte sind zeitlich. Sie betreffen diese Zeit und nicht die Ewigkeit. Sie sind uns gegeben, damit wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen können. Und in der Ewigkeit werden wir nur noch die Gnade und die Herrlichkeit Gottes genießen und uns daran freuen. Und dann sind diese ganzen Leiden Vergangenheit. Und das ist ein Trost, den uns Gott vor Augen stellt. Wir stecken jetzt noch mittendrin. Aber es ist unsere Aufgabe und unser Vorrecht, dass wir immer wieder aus diesen Schwierigkeiten heraus auf das Ziel blicken. Das ist etwas, was ganz besonders des Glaubenslebens des Apostels Paulus kennzeichnet. Wir kennen diese berühmte Stelle im Philipperbrief, wo er sagt, ich strecke mich aus nach dem Ziel. Und deswegen kann ich die Schwierigkeiten, die jetzt noch auf dem Weg sind, viel besser ertragen, als wenn ich meine Augen immer bloß auf den Weg und die nächste Stolperfalle gerichtet halte. Ja, das ist also ein Geheimnis des Glaubens, das uns hier gezeigt wird. Und dann wird uns in Vers 5 noch etwas Wunderbares mitgegeben, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu der Vollendungserrettung, zu der Errettung, die in der letzten Zeit ganz offenbar wird. Ja? Im Moment Leiden, Schwierigkeiten, Nöten, Versagen, aber vor uns steht diese endgültige Errettung. Wenn wir einmal diesen leiblichen Todesleib, diesen fleischlichen Todesleib loshaben in der Auferstehung, dann ist jeder Kampf vorbei. Dann haben wir kein Fleisch mehr an uns. Dann gibt es nichts mehr an uns, was uns von Gott wegzieht, was uns zum Murren bringt, zur Verzagtheit, was uns schläfrig und träge macht. Das ist alles verbunden mit diesem Leib der Sünde und des Todes, den wir einfach noch an uns tragen. Obwohl wir auch schon den Geist und eben ein neues Leben haben. Das heißt, wenn wir auf dieses Endziel schauen, dann werden wir ermutigt, die Leiden dieser Zeit besser zu ertragen. Und wenn wir wissen, es ist die Kraft des allmächtigen, ewigen Gottes, der über allen Umständen herrscht und souverän regiert, diese Kraft bewahrt uns. Ist doch herrlich. Ja? Wenn wir das uns mal vor Augen führen, dann wissen wir, dass auch diese Bewahrung nicht irgendwie erschüttert oder kaputt gemacht oder irgendwie ausgeschaltet werden kann, sondern es ist ganz klar, dass der ewige, allmächtige Gott all die Seinen bewahren wird durch alle Prüfungen hindurch bis zum Ziel der Herrlichkeit. Da gibt es auch eine menschliche Seite, durch den Glauben. Ja? Das heißt also, Gott möchte, dass wir in allen Schwierigkeiten vertrauensvoll an uns, an ihn hängen. Und das ist der Weg, wie er uns bewahren will. Deswegen müssen wir den guten Kampf des Glaubens führen. Täglich. Immer wieder neu in Herausforderung. Das ist unsere menschliche Verantwortung. Gottes Verantwortung ist, dass er uns ans Ziel bringt. Das wird er tun. Aber, ja gut, ja, es gibt ein strahlend und überwindend ans Ziel kommen und ein weniger strahlend und weniger überwindend. Vertrauen wir dem Herrn? Oder fangen wir an, verzagt zu werden? Zu sagen, ja, Gott meint es eh nicht gut mit mir, Gott hat sich von mir abgewandt, ich weiß jetzt auch nicht. Ja? Also da gibt es schon Unterschiede und die liegen in unserer Verantwortung. Und deswegen ermuntert und ermahnt uns auch das Wort Gottes und spornt uns an, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Bis zum Ziel. Also die Herrlichkeit, die wir eigentlich als Kinder Gottes haben, die ist jetzt noch verborgen. Und das ist auch unser Problem. Wenn wir wüssten, was für eine Herrlichkeit wir geistlich in Christus vor Gott haben, ich glaube, wir wären alle miteinander strahlend begeistert und würden uns riesig freuen. Und wir würden übrigens auch viele Dinge freiwillig ablegen aus unserem Leben, die eigentlich überhaupt nicht zu dieser Herrlichkeit passen. Wo wir uns schämen würden, wenn wir wüssten, was Gott uns eigentlich geschenkt hat, als Heilige, als Priester Gottes, als Diener und Anbeter Gottes. Ja, da passt vieles gar nicht dazu, was wir in unserem Leben mitschleppen, weil wir denken, ach, das Leben ist so schwierig hier auf der Erde, man braucht ja auch ein paar irdische Vergnügungen oder wie auch immer wir das rechtfertigen. Ja? Das hängt viel damit zusammen, dass uns viel zu wenig bewusst ist, was für eine Herrlichkeit wir als Söhne Gottes, als Kinder Gottes, als Priester und Könige haben. Und wenn wir uns mehr mit dem beschäftigen, dann ist es, denke ich, der beste Ansporn zur Heiligung und zu einer Reinigung und Neuausrichtung unseres Lebens auf den Herrn Jesus, den wir haben können. Ja, und jetzt kommt dieser Gegensatz in Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Dann ist jede Traurigkeit vorbei. Es gibt diesen herrlichen Moment, wo Gott sagt, ich werde abwischen alle Tränen. Und jedes Leid wird verschwunden sein. Wir sind jetzt noch in diesem Tränental, in diesem Tal, wo wir immer wieder in Nöte und Bedrängnisse kommen, Enttäuschungen erleben. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Sobald wir mal auf Menschen vertrauen und von Menschen was erwarten, dann werden wir ziemlich sicher enttäuscht. Ja? Und wenn wir uns darüber aufregen und gekränkt sind, dann sollten wir uns mal vor Augen führen, wie oft wir andere Menschen enttäuschen. Dann kommen wir da ein bisschen runter davon, uns über andere zu ärgern. Sondern es liegt einfach in unserer fleischlichen Natur, dass wir eigensüchtig, wankelmütig sind, ja? Dass wir oft zu kurz kommen und versagen. Aber wir haben diese Hoffnung einer strahlenden und makellosen und jubelnden Freude, wenn alle diese Dinge hinter uns liegen. Und das ist so wichtig, wenn wir in den Prüfungen sind, dann neigen wir dazu, wie gebannt unseren Blick auf die Schwierigkeiten zu richten. Ja? Das ist so ein bisschen so ein Krisenmodus. Ja? Ich versuche, die Schwierigkeiten zu analysieren und irgendwie da einen menschlichen Ausweg draus zu finden. Ja? Und das ist der natürliche Mensch kann nicht anders, ja? Der hat ja keine anderen Möglichkeiten. Aber für den geistlichen Menschen in Christus ist es tödlich, ist es gefährlich, krankmachend. Ja? Wir müssen lernen, in den Schwierigkeiten unseren Blick auf den Herrn Jesus und auf die Ewigkeit zu richten. Dann bringt uns der Herr an einen Punkt, wo wir über diesen Schwierigkeiten stehen. Und sonst kommen wir ganz leicht dahin, dass die Probleme uns überrollen wie eine Schuttwelle und wir sind von ihnen erdrückt und wissen keinen Ausweg mehr. Ja, und das kennen wir, denke ich, alle als Christen, solche Situationen, wo wir uns von den Umständen, von den Leiden, von den Schwierigkeiten haben überwältigen lassen. Und unser Glaube ist plötzlich irgendwo verschütt gegangen. Und da müssen wir uns wieder rauskämpfen. Ja, das tun wir ja Gott sei Dank, sonst wären wir jetzt nicht hier. Aber ich denke, dieses Bibelwort will uns ermutigen, dass wir als Überwinder mit den Prüfungen und Schwierigkeiten in unserem Leben umgehen. Maximale Gewinn der geistlichen Lektion aus den Prüfungen herauszubekommen, die uns so und so verordnet sind. Ja, wir können ihnen nicht entfliehen. Das habe ich meinen Kindern manchmal gesagt. Ich habe gesagt, Kinder, wenn ihr so gewisse Lektionen wie Gehorsam, Unterordnung, Verbindlichkeit, Treue, wenn ihr die hier nicht lernt in der Familie, dann kriegt ihr die Lektionen später nochmal in einer anderen Weise, aber dann sind sie schwerer. Und das haben wir auch schon zum Teil erleben dürfen bei unseren Kindern. Ja? Wir können den Lektionen Gottes nicht entfliehen. Es ist viel besser, dass wir uns ihnen stellen im Aufblick auf den Herrn Jesus. Und dann erleben wir etwas mitten in der Krise, dass der Herr uns durchträgt, aber auch, dass er an uns arbeitet und uns läutert. Und das finde ich so interessant, wenn es jetzt um Prüfung geht, ja, das ist ja dieses Wort, die ihr jetzt, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Anfechtung, das Wort, denke ich, kann man in vielen Fällen am besten übersetzen mit Prüfung. Ja. Auch Versuchung ist so ein Wort, ja, das hat nur leider bei uns normalerweise so ein bisschen negativen Beigeschmack. Ja. Das wird eher gebraucht, wenn jemand zur Sünde verlockt wird. Der Satan verlockt zur Sünde. Gott verlockt nie zur Sünde. Wenn er uns prüft, dann tut er das aus einem edlen und guten Motiv. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das immer im Gedächtnis behalten. Ja, da werde ich immer erinnert, mein Vater war Ingenieur mit Leidenschaft. Und er war dann später Dozent an einer Hochschule und dort hatte er ein Prüflabor. Er war zuständig für spanlose Verformung von Metallen. Und das habe ich mir mal auch ansehen dürfen. Da waren so riesige Pressen, so Apparate. Und dann haben die da verschiedene Bleche in verschiedenen Legierungen geprüft. Da ging es darum, welches Metall ist gleichzeitig fest und verformbar. Welches Metall kann so eine U-Form ertragen, von der Presse gepresst zu werden, ohne dass es bricht oder risst. Presse runter und hat dieses Metallstück verformt. Dann hast du gesehen, okay, gerissen, kannst du vergessen. Der Werkstoff ist nicht tauglich für den Zweck. Und da gab es andere Metalllegierungen, die haben die Prüfung bestanden. Ja? Die haben sich verformen lassen durch Druck und sind trotzdem nicht gebrochen oder gerissen. Und ich denke, das ist so ein Bild für das, was auch Gottes Prüfungen tun. Auf der einen Seite prüft ein Leiden, eine Schwierigkeit, eine Not unseren Glauben auf Echtheit. Ja? Der Glaube, der nicht echt ist, der versagt in der Prüfung komplett. Wir sehen das an diesem ernsten Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo der Herr Jesus spricht von diesem Samen, der unter den Dornen aufwächst und scheinbar kommt da was zustande, aber letztlich ist keine richtige Frucht da und wenn dann Prüfungen kommen, wenn Versuchungen kommen, dann versagt dieser Glaube und der Mensch fällt ab und will nichts mehr wissen vom Herrn Jesus. Und das sehen wir ja manchmal auch im Leben, dass Menschen einen tollen Start hinlegen scheinbar, dass sie Zeugnis geben und sagen, ich habe mich bekehrt und dann kommt eine entscheidende Krise, eine Prüfung, das kann auch vielleicht sogar ein ungläubiges Mädchen sein, ja, und plötzlich ist der Mensch weg vom Fenster, will nichts mehr vom Glauben wissen. Und wenn das für eine Weile so ist, dann muss man sagen, gut, das war unecht. Ja, wir sind ja keine Richter darüber, aber das Ergebnis zeigt, da hat was nicht gestimmt. Ja? Also das ist die eine Seite. Die Prüfung scheidet das Echte vom Unechten. Da gibt es aber noch eine andere Seite. Und die war in dem Labor auch gefragt. Dass man nämlich das, was tauglich ist, noch tauglicher macht. Ja? Da gibt es ja hunderte von Legierungen. Ne? Du kannst also verschiedene, Stahl ist immer die Grundlage meistens, und dann kannst du verschiedene Sachen beimischen und jedes Mal ändern sich die Eigenschaften. Und das war eine Funktion von diesem Labs, von dem Metall weglassen. Was passiert, wenn ich da noch was anderes dazu mache? Das Ziel war also, die Formbarkeitseigenschaften zu optimieren. Ja? Und ich glaube auch das können wir von diesem Bild her für unser Glaubensleben anwenden. Ja? Gott möchte den echten Glauben läutern. Und das finden wir ja in Vers 7. Ja? Also es geht darum, die Prüfung selber kann uns auch traurig machen. Da sind wir in Schwierigkeiten, da sind wir unter Druck, da sind wir in der Hitzeprüfung Gottes und wir sagen uns, hat der Herr uns jetzt vergessen? Warum passiert mir das? Ja? Aber dann lesen wir, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Gott uns prüft, dann ist nie sein Ziel, uns scheitern zu lassen. Das ist ganz wichtig. Ja? Manchmal haben wir ganz wüste Verdächtigungen gegen Gott. Ja? Sondern Gott hat immer ein Ziel mit seinen Prüfungen. Dass unsere Bewährung offenbar wird. Und Bewährung ist auch so ein interessantes Wort. Ja? Das zeigt, hier ist etwas durch alle harten Prüfungen gegangen und es hat bestanden. Darauf kannst du dich verlassen. Ja? Wenn du einen neuen Werkstoff einführen willst und du prüfst das nicht vorher und du verkaufst ihn dann allen Automobilfirmen und sagst, das ist der neue Superwerkstoff für die toll geformten Motorhauben und dann probieren die den aus und merken, dass bei jedem zweiten ein Riss drin ist und das alles nicht funktioniert, dann gibt es eine Katastrophe. Ja? Du setzt nur das ein, was du vorher in zahlreichen Prüfungen als bewährt empfunden hast, wo du wirklich auch weißt, das hält, was es verspricht. Ja? Und das ist dieses Bild. Gott möchte, dass unser Glaube durch Krisen bewährt und besser auch wirklich dieses Vertrauen auf den Herrn widerspiegelt. Und deswegen läutert uns Gott wie das Gold. Und das fand ich auch so interessant, ja, diese Läuterungsprozesse, was ich mir habe sagen lassen oder angelesen habe, dass das eben so verläuft, dass man das Gold heiß macht, so stark erhitzt, dass es flüssig wird und brodelt. Ist auch nicht so angenehm. Und dann kommt die Schlacke, die unedle Beimischung an die Oberfläche. Und das ist der Abschaum. Und der wird dann abgeschöpft. Ja? Und dann wiederholt man das Ganze noch. Ja, und wir lesen im Psalm 12 ist es, denke ich, dass das Wort Gottes siebenfach geläutert ist. Das hat man also siebenmal erhitzt und immer wieder neu die letzten Beimischungen rausgenommen, sodass es komplett rein war von unedlen Beimischungen. Ja? Und das ist also das Ziel der Läuterung. Und letztlich sagt uns Gottes Wort hier, wenn Gott uns prüft, dann will er uns läutern. Er will unseren Glauben von den Schlacken der Eigensucht, des Fleisches, der Sünde immer mehr freimachen, sodass unser Glaube lauter wird. Und das dient zur Verherrlichung Gottes. Ja, wenn wir Gott vertrauen, nicht aus irgendwelchen eigensüchtigen Motiven, nicht weil wir sagen, ja, Gott hat uns jetzt das letzte Mal so viel gesegnet und uns so viel Geld gegeben, jetzt wollen wir ihm mal vertrauen. Ja? Der geprüfte Glaube, das ist oft der Glaube eines Hiob, dass Gott uns erst eine Schwierigkeit schickt und dann noch eine und bei der dritten erwartet er immer noch, dass wir ihm vertrauen. Ja, warum denn? Ja, weil das Vertrauen auf Gott darf nicht abhängig sein von Umständen. Wir sollen Gottes Wesen ansehen, dass er Liebe ist, dass er Treue ist. Und je schwieriger die Umstände sind und wir vertrauen ihm trotzdem, desto mehr wird Gott verherrlicht durch unseren Glauben. Ich glaube, in der Theorie geben wir. Ja, dann ist es schwieriger. Ja? Dann haben wir Mühe, das so zu sehen. Und deswegen brauchen wir Gottes Wort, das unseren Blick, unsere Perspektive aus dem Sumpf des Leidens wieder auf die objektiven geistlichen Tatsachen richtet. Wenn wir mitten im Sumpf sind und kein Licht sehen, dann ist Gottes Gnade und Treue immer noch genauso strahlend hell und real wie zu den Zeiten, wo wir gut drauf waren und das alles genau sehen konnten. Ne? Das ist doch das Herrliche. Wir sehen es gerade nicht, aber Gott hat sich nicht verändert. Seine Gnade hat sich nicht verändert. Ja? Und das ist eine dieser Dinge, durch das unser Glaube geläutert wird, wenn er in Schwierigkeiten, in Nöten immer noch an Gott festhält. Ja? Vielleicht schauen wir da mal ein bisschen uns solche Prüfungen an, um das vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen. Ich bin da erinnert worden auch an den Psalm 73. Da gibt es das Dennoch des Glaubens. Ihr kennt den Psalm 73, das ist der Asaph, der gottesfürchtige Asaph, der in eine Krise kam, weil er gesehen hat, dass die Gottlosen, die Frechen, dass die prosperiert haben und dass es denen so gut ging und ihm so schlecht. Und er hat die Wege Gottes nicht verstehen können und hat mit Gott gehadert, bis er ins Heiligtum kam. Und dort hat er die Dinge aus Gottes Sicht gesehen. Und dann sagt er, Vers 23, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn wir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Heil. Vers 28, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht. Seines Glaubens ist etwas sehr Kostbares erwachsen. Ja? Das will Gott erreichen, wenn er uns in Krisen führt, dass wir uns nur an ihn halten und an nichts Menschliches mehr. Wir sind so leicht geneigt, uns an irgendwelchen menschlichen Krücken festzuhalten. Ja, das gibt uns scheinbar eine gewisse Sicherheit. Der Glaube gibt uns scheinbar diese Sicherheit nicht. Aber genau von solchen Fehlhaltungen will uns Gott wegführen. Ja? Wir sollen auf den Herrn und sein Wort allein vertrauen auch wenn wir nichts sehen. Propheten Jesaja heißt es mal, wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Ja, aber dafür muss uns Gott erstmal in der Finsternis sitzen lassen, damit wir diese Erfahrung machen. Und das wollen wir nicht gerne. Aber da denke ich, ist es so wichtig, dass wir lernen, dass unser Vertrauen auf den Herrn vertieft wird, indem es durch Prüfungen geht. Am Anfang vertrauen wir oft erst dann, wenn Gott uns die ganze Zeit segnet, und das tut er ja oft bei jungen Gläubigen. Ja. Mir ging das auch so. Ein Jahr lang habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, warum Christen Probleme haben. Ich habe überhaupt keine Probleme. Ich finde es so schön mit dem Herrn Jesus und er ist mir alles. Und dann fingen bei mir auch die Probleme an. Ja. Und dann bin ich plötzlich irgendwo, habe ich gemerkt, oh, ja, die anderen Christen, das kann ich jetzt doch besser verstehen, warum die auch manchmal gesäuft haben. Ja. Also das ist klar, Gott fängt damit auch nicht gleich an im Normalfall, dass er uns in lauter Schwierigkeiten bringt. Das ist manchmal, aber selten. Sondern er stärkt erstmal unseren Glauben und dann macht er unseren Glauben immer mehr unabhängig von Umständen und von seinen Segnungen. Dass der Glaube abhängig wird von seinem Wesen, von seinem Wort und nicht von seinen Segnungen und dem, was wir von ihm empfangen haben. Das ist eine schwierige Lektion, aber die brauchen wir, damit wir Felsengrund unter unseren Glaubensfüßen haben. Und das will der Herr. Das ist nachvollziehen. Da sind wir wie kleine Kinder. So ganz kleine Kinder, die reagieren so ähnlich. Und wenn unsere Kinder größer werden, dann muss man denen auch mal sagen, ja guck mal, da musst du jetzt durch. Da fühlst du dich jetzt nicht gut, aber das ist notwendig. Jetzt mach das auch mal. Und dann, wenn ein Kind einsichtig ist, dann macht er das auch. Und dann reift er ja an jeder solchen Prüfung. Und das ist eigentlich auch genau dasselbe, was bei uns der Fall sein sollte. Unter Leiden prägt der Meister Gottes Bild in uns. Ja, das haben die Pietisten gewusst. Und ja, wir wissen das theoretisch auch, aber in der Praxis wollen wir es nicht so gerne wahrhaben. Aber das ist genau der Weg. Und ich denke, was Gott da auch wirklich möchte, und das hängt vielleicht auch mit diesem Metall ein bisschen zusammen, diesem Bild, das ist Ergebung. Das ist ein Fremdwort. Das ist bei uns irgendwie nicht so vertraut. Ergebung, was heißt denn das? Das heißt, dass ich mich in die Hand des heiligen Gottes, des allmächtigen Gottes, aber auch meines liebenden Vaters gebe und sage, Vater, so wie du es machen willst, ist es recht. Ich halte dir still. Keine Forderung, keine Erwartung. Ich bleibe in deiner Hand und schau einfach, wie du es machst. Schwierig. Ne? Schwierig für uns. Aber das ist genau das, was wir manchmal brauchen. Und da führt Gott manchmal auch Wege, die zum Zerbruch unseres Ego-Lebens, unseres Stolzes, unserer fleischlichen Persönlichkeit führen, damit er uns an den Punkt der Stille und der Ergebung bringen kann. Ich finde, eine der tiefsten Stellen auch in der Bibel, die davon sprechen, ist Klagelieder. Und wir müssen da sicher etwas ehrfürchtig und vorsichtig drüber reden. Und trotzdem denke ich, Klagelieder 3, wenn wir mal das aufschlagen, das gibt uns einen ganz tiefen Einblick in Gottes Leidens- und Prüfungsschule, von Gott bekommen, gerade in dieser Schule. Ja, in der tiefen Schule, haben manche ganz mit Recht gesagt. Aber wir alle können etwas daraus lernen. Er war im tiefsten Leiden. Nicht nur persönlich, sondern auch in Bezug auf das Volk Gottes. Wir wissen so ein bisschen die Umstände in Klagelieder, diese Katastrophe, die über Juda, Jerusalem gekommen ist, die Vertreibung, die Zerschlagung von allem, was eigentlich dem Jeremia und den Frommen wichtig und wertvoll gewesen ist. Ja, und dann lesen wir mal einige Auszüge, Klagelieder 3, ab Vers 19. Und sehen es mal unter dem Blick eines angefochtenen Gläubigen. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und an das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. In Krisen und Nöten sind wir gebeugte Leute. Das ist übrigens einer der ganz wichtigen Schlüsselbegriffe in den Psalmen. Der Gebeugte, wird manchmal auch ausgedrückt der Elende oder der Sanftmütige. Aber die Grundbedeutung, was ich jetzt so rausgefunden habe, ist gebeugt. Ja? Also nicht stolz und aufrecht und selbstbewusst, sondern unter Lasten und Anfechtungen gebeugt, aber trotzdem vertrauend auf Gott. Und das ist hier auch gemeint. Meine Seele ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Ja. Und Selbstverwirklichungspsychologie, dass wir uns entfalten müssen, dass wir aufrecht und stolz durchs Leben gehen sollen, voller Selbstverwirklichung, dass uns sowas ganz befremdet, wenn ein Gläubiger so etwas sagt, es ist gut, das Joch zu tragen. Aber genau an den Punkt bringt uns oft das Leiden, dass wir uns beugen, dass wir merken, jetzt kann ich nur noch Gott stillhalten. Und wisst ihr, wenn wir unsere Seele, unser Herz besser kennen, dann merken wir, wie schwierig ist das Stillhalten. Ja? Wir zappeln wie ein Fisch im Netz. Ja? Wir versuchen irgendwie immer rauszukommen aus der Situation. Ja? Wir versuchen unsere eigenen Auswege zu finden aus einer Krise und es fällt uns unheimlich schwer, stillzuhalten und auf Gott zu warten. Jedenfalls mir. Ja, aber ich denke, das ist ein Problem von uns allen. Und Gott führt uns manchmal in Situationen, wo wir sagen müssen, jetzt kann ich nur noch still warten. Ja? Ich habe keinen menschlichen Ausweg mehr, der mir jetzt weiterhelfen würde. Ja? Ich habe kein Rezept. Aber ich kann mich an der Treue meines Gottes festhalten. Ja? Und das ist diese Haltung, die wir hier sehen im Vorbild des Propheten und die der Herr auch bei uns sucht. Ja, da heißt es weiter in Vers 28, er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oftmals, wenn wir in Schwierigkeiten und Krisen kommen, merken wir erst gar nicht so schnell, dass das eigentlich von Gott kommt. Der Rehabeam hört die Prophetenbotschaft, als ihm sein ganzes Reich weggelaufen ist, die 10 Stämme, und er Krieg führen will, um das alles zurückzuerobern, dann sagt ihm Gott, hör auf damit. Von mir aus ist diese Sache geschehen. Und dann merkt er, oh, das ist jetzt eine Lektion. Da kann ich keinen Krieg führen. Da würde ich eine riesige Niederlage bekommen. Und Gott sei Dank ist er an dem Punkt noch so, müssen manchmal erst uns bewusst machen, ja, diese Sache kommt ja von Gott. Das ist nicht ein blöder Zufall. Ja, das sind auch nicht böse Menschen, die mir jetzt das eingebrockt haben, sondern Gott zielt auf mein Herz und zwar genau auf den wundesten Punkt. Das ist nämlich oft so. Ja? Und was machen wir dann? Wir können versuchen, das zu vertuschen, zu verdrängen. Wir können uns aufregen, können versuchen, aus eigener Kraft aus der Prüfung rauszukommen. Aber das Ganze macht es eigentlich nur schlimmer. Ja? Im Grund muss ich still werden und zugeben, Herr, ich habe ein Problem. Du hast mich genau an dem Punkt getroffen, wo es weh tut. Das muss man erstmal ehrlich Gott sagen. Ja? Dass viele Leute sind da nicht ehrlich vor Gott, die versuchen vor Gott wegzulaufen, aus der Schule zu laufen. Und dann machen sie ihre Probleme bloß größer. Ja? Wir müssen ehrlich werden vor Gott. Und dann bedeutet es auch, dass wir Ja sagen dazu, dass uns Gott unangenehme Dinge auferlegt. Da heißt es von diesem jungen Mann, er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Na, unsere moderne Selbstbewusstseinserziehung ist so weit gediehen, dass man das eigentlich schon fast nicht mehr nachvollziehen kann. Ja? So jemand wäre ja eine Molluske, ja, da würden die Leute sich drüber aufregen, über jemanden, der sowas macht. Aber wenn Gottes Hand im Spiel ist, dann nützt nur eines. Wir beugen uns und demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes. Ja? Anders kommen wir nicht raus. Und die Hoffnung, Vers 31, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott erlegt uns diese Prüfung nicht aus Bosheit auf. Mir immer wichtig, wir fragen ganz automatisch, wenn wir in eine Schwierigkeit kommen, Herr, warum? Ich habe doch gar nichts Böses getan. Das ist die falsche Fragestellung. Ja, wenn wir geistlich gesinnt sind, dann fragen wir, Herr, wozu? Was ist dein Ziel? Was ist deine Absicht? Was willst du, dass ich in meinem Herzen, in meinem Leben verändere? Das ist eine produktive Fragestellung. Ja? Da merken wir, ja, Gott meint es ja gut. Es soll zu meinem Besten dienen. Römer 8, 28. Jetzt lass mich still werden vor Gott. Wozu hast du dieses Problem in mein Leben reingelassen? Ja? Und dann kommen wir weiter mit Gott. Er meint es gut. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Also das ist eigentlich so die Summe dessen, wie kommen wir denn aus der Krise und aus der Prüfung raus. Es ist wichtig, dass wir den Herrn suchen. Es ist wichtig, dass wir anerkennen, Gott hat Recht. Ja, wir sind ganz leicht zu sagen, ich bin doch eigentlich unschuldig. Gott hat Unrecht, wenn er mir eine Prüfung schickt. Ne? Das war die Haltung von Hiob. Bis er gemerkt hat, Gott hat doch Recht. Ja? Und es ist wichtig, dass wir nicht gegen Gott rebellieren, dass wir nicht gegen Gott arbeiten, wenn er uns Leiden und Prüfungen sendet, sondern dass wir bereit sind, dass du zu deinem Ziel kommst, dass die Punkte herausgeläutert werden aus meinem Herzen, aus meinem Glaubensleben, die böse sind, die dir hinderlich sind, die dich entehren. Und dann sind wir in einer produktiven Haltung. Dann kann Gott mit uns arbeiten und weiterkommen. Und dazu gehört immer zweierlei, dass ich meine Sünde bekenne und mich darüber demütige. Ja? Ich denke, in solchen Situationen deckt Gott auf. Er drückt mit einem Finger auf eine Stelle und da tut es weh. Und dann weiß ich, da ist eine Eiterbeule, da ist ein Problem. Und ich kann das vertuschen oder ich kann es bekennen und ehrlich sein vor Gott und sagen, Herr, du siehst, da habe ich eine Riesenbaustelle. Ich kann die nicht selber lösen, aber ich will es dir ausliefern. Mach mich bereit, Buße zu tun. Das heißt vielleicht, dass ich zu anderen hingehen muss und Sünden bekennen muss und Dinge bereinigen muss. Wisst ihr, oft dulden wir in unserem Leben Eitergeschwüre, geistliche Eitergeschwüre über Jahre. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß zum Beispiel von einer gläubigen Frau, die ist seit Jahren depressiv, muss immer Medikamente nehmen, kommt trotzdem nicht richtig heraus. Und bei ihr wissen wir zufällig, dass sie seit ihrer Jugendzeit ein Streit mit ihrer gläubigen Schwester hat, da ging es um eine Erbsache und sie kann ihrer Schwester nicht vergeben. Und es schleppt diese arme Frau Jahre und Jahrzehnte rum und sie ist depressiv und sie weiß natürlich nicht warum, keine Ahnung. Aber ich hätte ihr zum Beispiel gesagt, liebe Schwester, vergib deiner Schwester und lass diesen Groll, diese Bitterkeit los, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass es zumindest gewaltig besser wird mit deiner Depression. Ja? Und wisst ihr, das sind so die Dinge. Ich kann es auf der natürlichen Ebene leben, nehmen. Ich kann sagen, naja, es ist halt jetzt so, ich muss halt Medikament verletzen, der eine Depression hat aus ganz anderen Gründen. Ja? Aber versteht ihr, wir müssen die Eiterbeulen in unserem Leben. Wir müssen sie aufschneiden lassen. Wir müssen sie bereinigen. Sonst geht es nicht weiter. Ja? Und oftmals zielen die Anfechtungen und Krisen und Nöte in unserem Leben genau auf einen wunden Punkt. Und wenn wir dann sagen, Herr, ich bin bereit, gib mir die Kraft, ich will das bereinigen, ich will mit dir in Ordnung sein, dann geht es weiter. Ja? Dann kann Gott mit uns in dieser Lektion zu einem Triumph kommen. Und das ist ja immer Gottes Ziel. Er will, dass wir die Sünde des Fleisches und die Welt überwinden. Wir hatten zum Beispiel auch mal eine schwere Anfechtung als Familie. Das haben andere gar nicht verstehen können. Wir hatten Nachbarn, eine kranke und psychisch zerrüttete Frau, die hat uns gehasst. Die hat unsere Kinder vor allen Dingen gehasst. Die ist denen zum Teil mit dem Messer nachgelaufen. Ja? Die haben gedroht, unsere Kinder mit heißem Wasser zu verbrühen von ihrem Wohnzimmer aus. Und das war direkt neben uns in der Mietswohnung. Ja? Und die hat uns auch ganz klar gesagt, meine Kinder, als sie klein waren, da durften die gar nichts hier, da waren wir vom Verboten die ganze Zeit eingeschränkt und inzwischen war halt der Vermieter auch etwas großzügig geworden, was Kinder angeht. Ich kann es nicht ertragen, dass eure Kinder es besser haben als meine. Ja? Und deswegen hat sie so reagiert. Und wir haben das gesehen, wir haben für die Frau gebetet, wir haben ihr mal eine Waschmaschine oder einen Trockner geschenkt, ja, wir haben versucht, Gutes zu tun, wir haben versucht, das zu ertragen, obwohl das manchmal grenzwertig war, müssen wir nicht die Polizei holen. Ja? Aber über die Jahre weg hat meine Frau zum Beispiel gesagt, ich habe eine ganz wichtige Lektion gelernt durch diese Frau. Sie war nämlich eine Gerechtigkeitsfanatikerin. Ja? Sie hat immer gedacht, es muss gerecht zugehen. Und wenn sie eine Ungerechtigkeit hatte, hat sie ein ganz großes Problem damit, Gott zu bringen. Und im Grunde konnten wir nachher sagen, wir waren dankbar für diese Zeit. Ja, die war schwierig, aber wir haben etwas geistlich lernen dürfen. Ja, das sind so Dinge. Ja, beim einen ist es eine Krankheit, beim anderen ist es ein schwieriger Kollege, beim dritten ist es vielleicht ein geistliches Problem in der Versammlung. Da hat Gott ganz unterschiedliche Wege, wie er uns prüft. Aber wichtig ist, dass wir die Prüfung aus der Hand des Herrn annehmen und dass wir geistlich reagieren. Wenn die Bibel sagt, vergib, ja, dann sollst du vergeben, egal wie du dich fühlst, egal ob der andere gar nicht um Vergebung gebeten hat, das ist alles nicht wichtig. Du musst vergeben um des Herrn willen, damit du mit dem Herrn Jesus im Reinen bist. Ja? Und genauso ist es mit anderen Anfechtungen. Und das bringt uns zum Gebet. Das führt uns dazu, dass wir den Herrn suchen. Und dann hat der Herr uns an dem Punkt, wo er uns weiterführen kann. Und das ist ja seine Absicht. Ja? Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum ersten Petrusbrief, wo es um diese Läuterung geht, um diese Hitze, die letztlich die Schlacken aus unserem Glaubensleben herausbringen soll, dann sehen wir, Gottes Ziel ist, dass einmal der Herr verherrlicht wird und dass wir Lob empfangen. Ja, wenn wir ausgeharrt haben in den Prüfungen, dann werden wir vom Herrn belohnt werden. Und eine Belohnung ist die Frucht des Geistes, dass wir in den ganzen Prüfungen sanftmütiger, demütiger werden, liebesfähiger und auch ergebener unter Gottes Hand. Das ist der Segen einer bestandenen Prüfung, wo wir mit Gott durchgegangen sind bis zum Ziel. Ja? Es gibt auch verweigerte Prüfungen. Ich denke manchmal mit Trauer an Eli. Ja, diese Krise mit den Söhnen, das war eine Prüfung, eine Anfrage an Eli. Und Eli hat es einfach verdrängt und als Gott ihm das Gericht angeboten hat, hat er einfach nur stoisch und resigniert. Auf die Knie, wieso flehst du nicht zum Herrn, erbarme dich. Nein, nein, wenn es so ist, dann ist es eben so. Also ich empfinde das als Abgestumpftheit. Ich erschrecke über den Zustand von Eli. Ja? Ich glaube, der hat eine Prüfung nicht bestanden. Und dass er nachher blind, starr irgendwo sich das Genick gebrochen hat, gestürzt ist. Also da war Gottes Züchtigung im Spiel. Das war kein triumphaler Ausgang einer Prüfung. Ja? Ich glaube, das empfinden wir alle. Also es hängt schon auch davon ab, verhärte ich mich oder beuge ich mich unter die gewaltige Hand Gottes. Aber wenn ich mich beuge, dann weiß ich, Gott führt immer aus den Prüfungen zu einem siegreichen Ende heraus. In 1. Korinther 10 haben wir diese Verheißung, dass Gott die Prüfung schon vorher abwägt und dass er den Ausgang schon vorher bedacht hat, bevor die Prüfung überhaupt anfängt. Das ist genial. Ja, das machen wir uns bloß nicht klar. Aber das dürfen wir uns klar machen. Und er hat immer einen guten Ausgang, der uns geistlich bereichert. Dass wir Christus ähnlicher werden. Dass unser Herz umgestaltet wird. Und dazu braucht es manchmal schmerzhaften Zerbruch. Ich weiß, dass ich durch eine Phase gehen musste, als wir aus der Pfingstbewegung kamen. Da war ich wirklich geistlich am Ende zerbrochen unter den Scherben meines damals falsch aufgebauten geistlichen Lebens. Und ich habe nicht mehr weiter gewusst. Ich habe nur geschrien, Herr, erhalt mir den Glauben an dich und dein Wort. Ja, und das war ein Dreivierteljahr, das war nicht schön. Das war wirklich schwierig. Aber ich weiß heute, ohne dieses Dreivierteljahr Zerbruch, könnte ich meinen ganzen Dienst für den Herrn und mein ganzes geistliches Leben nicht so führen. Ja. Das war wichtig, das war notwendig. Ich bin dem Herrn dankbar heute dafür. Ja. Und das sind diese Dinge, wenn wir durchgehen, dann haben wir schon hier auf der Erde einen Segen. Wir kommen dem Herrn näher, wir haben ihn tiefer erkannt. Und das sollte uns ermutigen, dass wir doch stille halten, dass wir diese Feuersproben, die auch alle die Dinge zeigen, die uns heute verborgen sind. Er arbeitet an uns, damit unsere Liebe zu ihm größer wird, damit wir wirklich etwas von seiner Herrlichkeit mehr widerspiegeln und er wirkt an uns in dem Bewusstsein, er will uns als Teil dieser makellosen, herrlichen und heiligen Brautgemeinde zubereiten, damit wir einmal unaussprechliche und herrliche Freude haben, wenn wir das Endziel unseres Glaubenswegs erlangt haben. Und das, wie gesagt, ist wichtig, dass wir wissen, Gott meint es immer gut, er hat eine gute Absicht mit der Prüfung, er hat einen Ausweg aus der Prüfung und das Endziel ist Christusähnlichkeit, Läuterung und Herrlichkeit. Das letzte Endziel ist Lob, Ehre und Herrlichkeit. Und dann können wir die Prüfung, denke ich, besser ertragen. Und das möchte ich uns wünschen, dass wir ermutigt sind, durch dieses Bibelwort standzuhalten, bereit zu sein, Dinge zu bereinigen, unser Leben verändern zu lassen, die Krisen als etwas Produktives zu sehen, wo Gott mit uns weiterkommen will und in der Schule Gottes zu bleiben, diese Ergebenheit, diese Stille zum Herrn, dieses Vertrauen uns schenken zu lassen. Wir dürfen ja darum bitten, wir haben das oft nicht am Anfang, ja? Aber der Herr will es uns ja Schritt für Schritt schenken, wenn wir mit ihm durch die Krise gehen. Und das Endziel ist Herrlichkeit. Vielleicht zum Abschluss noch dieses Zitat des Apostels Paulus am Ende seines Lebens. Das finde ich so schön in 2. Timotheus 4. Und es ist immer gut, wenn wir die Dinge vom Ende her ansehen, vom Ziel. Das hat der Apostel Paulus immer getan. In Vers 7 und 8 in 2. Timotheus 4 lesen wir das Bekenntnis des Apostels Paulus am guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wenn wir dem Herrn dienen, mit ihm ausharren im Glauben, mit ihm durch die Prüfungen gehen, dann wartet der Siegeskranz der Gerechtigkeit in der Herrlichkeit auf uns. Das möge uns ermutigen.